Jonas fragte mich gerade, ob ich heute predige. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss. Ich habe das Thema Gottesfurcht gewählt, weil es mir in den letzten Wochen und vielleicht auch Monaten schon wichtig geworden ist. Das Problem, was ich habe, ist, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto mehr sagt mein Inneres mir eigentlich, dass ich da nicht drüber predigen soll. Was ist eure Erwartung an einen Prediger? Was erwartet ihr von einem Prediger? Oder was erwartet ihr von einem Prediger? Ich lasse die Frage so stehen.
Dass er dem nachkommt, was er spricht.
Genau, danke. Dass er dem nachkommt, was er spricht. Und genau das ist der Punkt, warum ich eigentlich nicht über Gottesfurcht predigen darf oder nicht sollte. Und ich möchte euch jetzt einfach bitten, dass ihr diesen Anspruch für heute beiseite räumt, dass ihr nicht mich seht, nicht mein Leben, sondern dass ihr Gottes Wort seht. Kennt ihr das? Ihr packt euer Kofferraum voll mit irgendwelchen Sachen, fahrt in Urlaub oder weiß ich nicht wohin, und dann steigt ihr aus, seid angekommen, ihr macht den Kofferraum auf und die ganzen Dinge fangen an rauszufallen. Und ihr versucht, diesen Kofferraum irgendwie, weiß ich nicht, da was drunter zu fassen, damit nicht alles rausfällt. Und wenn ich über das Thema Gottesfurcht in der Bibel, wenn ich zu diesem Thema suche, Stellen suche, Bibelverse, Ereignisse, dann habe ich das Gefühl, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr fällt aus diesem Kofferraum raus. Und das ist mit ein Grund, warum ich eigentlich denke, dass ich heute nicht darüber reden sollte, weil das, was ich euch heute erzähle in der Kürze der Zeit, das ist wirklich ja fast nichts. Und ich fühle mich sehr schwach dabei, das ja weiterzugeben. Deswegen wünsche ich euch, dass das, was wir heute ansprechen, dass es einfach nur ein erstes Öffnen des Kofferraums ist. So wie man eine Tür nur einen Spalt weit öffnet und dass ihr, wenn ihr nach Hause geht, einfach diese Tür weiter öffnet, dass meine Predigt heute nicht ein Abschluss ist, sondern ein Anfang. Es geht um die Gottesfurcht. Was ist das eigentlich, Gottesfurcht? Gibt es irgendjemanden hier, der nicht in Nordrhein-Westfalen wohnt? Alle wohnen in Nordrhein-Westfalen. Es gibt eine Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen. Und da ihr eigentlich Bürger des Landes seid, müsstet ihr diese Verfassung ja doch eigentlich kennen. Oder seid ihr alles so Leute, die sich nicht dafür interessieren? Ich bin in meiner Suche auf einen Satz in diese Verfassung gestoßen, der mich auf der einen Seite gefreut hat und auf der anderen Seite auch verwundert hat. Und zwar ist die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen geschrieben am 28.06.1950. Also feiert 71-jähriges Geburtstag. Und die wurde aktualisiert am 22.05.21. Also wir sind up to date hier im Gottesdienst. Und da steht der eine Satz drin in Artikel 7. So, geltende Gesetze und Verordnungen für das Land Nordrhein-Westfalen. Artikel 7. Ehrfurcht vor Gott. Achtung der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Also an alle, die jetzt noch keine Eltern sind, ihr könnt euch zurücklehnen, aber an die Eltern sei gesagt, dass das vornehmste Ziel oder eines der drei vornehmsten Ziele unserer Erziehung sollte sein, dem Kind Ehrfurcht vor Gott beizubringen. Ihr könnt es selber googeln. Also das ist, habe ich gescreenshottet und dann eingefügt. Und das hat mich echt gewundert, dass das in unserer Verordnung drin steht. Wenn ich den Namen Gottesfurcht eingebe im Duden, dann ist ja immer so ein Button, sehr selten genutzt, selten, häufig, sehr häufig. Und obwohl das bei uns in der Landesverordnung festgelegt ist, wird dann dieser Begriff Ehrfurcht vor Gott oder Gottesfurcht sehr selten genutzt. Ich bin mal hingegangen und habe bei Google eingegeben, Gott ist Liebe. Innerhalb von 0,41 Sekunden 58 Millionen Ereignisse. Direkt mit Wandbildern, also was ist da so möglich? Und dann habe ich eingegeben, Gottesfurcht. Ja, 355.000 Ergebnisse, immer noch viel. Hat ein bisschen länger gedauert, liegt vielleicht auch in meinem alten Rechner. Eurer ist vielleicht schneller. Aber es sind 165 Mal mehr Suchergebnisse zu Gottesliebe als zu Gottesfurcht. Gottesfurcht ist etwas, womit wir uns jetzt nicht so wahnsinnig viel beschäftigen. Es ist ein Wort, mit dem wir uns nicht so gerne anfreunden. Wir haben lieber die Worte wie Liebe, Gnade, Güte, Geduld. Das ist uns ja eigentlich geläufiger, das tut uns gut. Es ist trotzdem überraschend, wie häufig die Bibel das Wort Gottesfurcht erwähnt. Und manchmal ist es eigentlich nur eine zusätzliche Info zu einem Menschen. Zum Beispiel in 2. Mose 1,17, da geht es um die beiden Hebammen, die sich den Anweisungen des Pharaos widersetzten, die Kinder oder die Jungs aus dem Volk Israel zu töten. Und da steht, sie widersetzten sich dem Pharao, weil sie Gott fürchteten. Oder in Hiob 1, Vers 1, da wird Hiob als ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied, bezeichnet. Simeon, der alte Mann, der im Tempel war und auf Gott wartete, auf den Sohn Gottes wartete, auf Jesus, da steht, er war gerecht, Lukas 2, 25, er war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Tröster Israels. Er war gottesfürchtig. In Hebräer 11, Vers 7, da wo es um die Glaubenshelden geht, da steht über Noah, dass Noah die Arche baute, von Gottesfurcht bewegt. Wir haben in der Anbetung etwas über Gnade gehört. Und wir haben gesungen, diese Gnade kann ich nicht verdienen, diese Gnade, sie ist ein Geschenk. Und ich bin Marco dankbar für diese Anbetung, weil diese Anbetung ist die Grundlage für das, was jetzt kommt. Weil das, was Marco gesagt hat, ist 100% so. Diese Gnade, die wir von Gott bekommen haben, können wir nicht verdienen. Sie ist ein absolutes Geschenk. Du und ich, wir können nichts dafür tun. Aber warum sollten wir uns mit der Gottesfurcht beschäftigen? Ganz einfach, weil die Bibel uns dazu auffordert. 1. Timotheus 4, Vers 7. Übe dich in Gottesfurcht. 1. Timotheus 6, Vers 11. Jage nach der Gottesfurcht. 2. Petrus 3, 11. Zeichnet euch aus durch Gottesfurcht. Gottesfurcht ist ein grundlegendes Kennzeichen eines wahren Christen. Ich möchte heute 3 Punkte mit euch besprechen. Zu einem: Was ist Gottesfurcht eigentlich und was ist es nicht? Und ich habe das Thema ja Gottesfurcht, Fragezeichen, Ausrufezeichen genannt. Und Steffi fragte mich, soll das beides dahin? Also, weil ich gesagt habe, es gibt irgendwie so viele Punkte, da sind für mich noch viele Fragezeichen, es gibt viele Ausrufezeichen. Ich habe gesagt, schreib es rein, es ist ein Ausdruck meines noch auf dem Wegeseins. Und wir möchten heute da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also was ist Gottesfurcht und was ist es nicht? Wie wird Gottesfurcht in unserem Leben sichtbar und warum lohnt sich die Gottesfurcht? Was ist Gottesfurcht und was ist es nicht? Von vielen Glaubenshelden in der Bibel wird berichtet, dass sie gottesfürchtig waren. Deswegen bin ich hingegangen und habe gedacht, okay, wo gibt es Stellen, an denen ich erkenne, dass diese Menschen gottesfürchtig sind? Wie haben diese Menschen reagiert, als sie Kontakt mit Gott hatten? Vielleicht macht es mir es etwas leichter zu verstehen, was Gottesfurcht ist. Nehmen wir uns zum Beispiel den Jesaja. In Jesaja 6, Vers 5, da geht es darum, dass Jesaja von Gott berufen wird in den Dienst. Und als Gott in seine Gegenwart kommt, dann sagt Jesaja: Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher, gesehen. Die Begegnung mit Gott führt bei Jesaja dazu, dass er sagt, ich vergehe. Und warum sagt er das? Ich vergehe, ich bin so klein, ich bin so schlecht, ich gehe kaputt, würden wir heute vielleicht sagen. Er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Und trotzdem habe ich den König gesehen. Und es ist interessant zu gucken, wie drückt er sich hier aus. Nächstes Beispiel ist Hiob. Haben wir gerade gehört, dass er als gottesfürchtig bezeichnet wird. Und es ist echt interessant, das Buch Hiob zu lesen. Ich finde es gewaltig, wie Gott auf die ganzen vielen Fragen, die Hiob hat, wie er darauf antwortet. Und nachdem Gott Hiob geantwortet und seine Größe gezeigt hat, da sagt Hiob in Kapitel 42, Vers 5 und 6, vom Hörensagen habe ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Begegnung mit Gott, Gemeinschaft mit Gott, ein Erahnen von dem, was Gott ist, führt bei Hiob dazu, dass er sich schuldig bekennt vor Gott, dass er Buße tut in Staub und Asche. Daniel, als er eine Erscheinung oder als der Engel Gottes ihm erscheint, dann sagt er in Kapitel 10, 15 und 17, da er nun mit diesen Worten zu mir redete, der Engel des Herrn, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand, mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Die Begegnung mit dem Engel Gottes, die Gemeinschaft mit dem Herrn, führt dazu, dass er sagt, dass ihn Wehen überfallen haben. Die Männer können jetzt nicht mitreden, was das für ein Gefühl ist. Aber dann steht er weiter, dass ihn die Kraft verlassen hat und dass ihm der Atem ausgegangen ist. So eine Ehrfurcht hatte Daniel vor Gott. Und Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, ganz zu Beginn der Offenbarung, als er sich umdreht und schaut nach der Stimme, die er hört, sieht er Jesus zwischen den 7 goldenen Leuchtern stehen. Steht in Offenbarung 1, Vers 17, und als er das sah, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Es sind jetzt einfach nur 4 Beispiele von meines Erachtens großen Männern Gottes. Ein kurzer und absolut unvollständiger Einblick auf Gottes Heiligkeit. Es sind Männer Gottes, die die Größe, Heiligkeit und Erhabenheit Gottes erahnten, und im Zuge dessen werden sie ganz klein und schwach im Anblick Gottes. Lass es uns festhalten. Gottesfurcht hat etwas mit dem Bewusstsein der Größe und der Erhabenheit Gottes zu tun. Was ist die in der Bibel genannte Gottesfurcht denn nicht? Nun, es gibt Menschen, die haben eine ganz natürliche Furcht vor dem Gott im Allgemeinen oder vor übernatürlichen Wesen. Die sagen, ja, ich glaube schon, dass es da irgendwo was gibt, da habe ich Respekt vor und deswegen möchte ich einfach so handeln, dass ich mir nichts zu Schulden kommen lasse. Also das ist damit nicht gemeint. In der Bibel gibt es auch direkt schon im 1. Mose einen Menschen, der Furcht vor Gott hat. Das ist Adam. Das sind Adam und Eva, direkt nach dem Sündenfall. Dann verstecken die sich. Und in 1. Mose 3 steht, dass da sagt Adam zu Gott, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Jetzt könnten wir sagen, oh, der ist aber gottesfürchtig. Nein, er hatte Angst. Und diese Furcht, von der Adam hier spricht, diese Angst vor Gott, hat ihn von Gott weggebracht. Er hat sich vor Gott versteckt. Das heißt, es gibt eine Furcht vor Gott, die dazu führt, dass wir uns vor Gott versuchen zu verstecken, wenn wir uns unserer Schuld bewusst werden, dass wir nicht zu ihm gehen, sondern dass wir von ihm weglaufen. Dann gibt es in Lukas 19 ein Beispiel, da geht es um die anvertraute Funde und um die Diener, um den Herrn, der außer Landes geht und dann wiederkommt. Und da gibt es den einen, der gesagt hat, ich habe das nur hier vergraben und hier hast du das wieder. Und dann sagt er zu dem, zu Gott oder zu diesem Herrn, denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Und deswegen habe ich nichts getan. Er sagt, ich fürchtete dich. Da geht es aber nicht um die Gottesfurcht, die in der Bibel gemeint ist, sondern diese Furcht, die dieser Mensch hier hatte oder dieser Diener, hat dazu geführt, dass er aus der Furcht heraus sogar Gott ungehorsam war. Deswegen müssen wir aufpassen, also es gibt einmal die Gottesfurcht und es gibt einmal die Furcht oder die Angst vor Gott und die ist hier nicht gemeint. Die beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, die handeln von Menschen, die Angst vor Gott haben und diese Angst vor Gott entfernt von Gott. Aber wie kann ich Gott fürchten, ohne Angst zu haben? Es gibt zwei Verse, Psalm 2, Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Der Psalmist fordert uns dazu auf, Gott mit Furcht zu dienen. Und wenn wir frohlocken, also wenn wir fröhlich sind, uns im Herrn freuen, sollten wir vor ihm zittern. In Lukas 1, Vers 74, das ist Zacharias, der da sagt, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht. Also Zacharias dankt Gott, dass wir durch Jesus ohne Furcht dienen können. Wir müssen, wenn wir vor Gott stehen, selbst wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm dienen, wenn wir frohlocken, müssen wir in Ehrfurcht vor ihm stehen. Wir müssen zittern vor dem, weil er einfach so gewaltig, so ehrfürchtig ist. Und gleichzeitig dürfen wir ihm dienen ohne Furcht, ohne Angst, weil er unser Vater ist. Und Kinder Gottes brauchen keine Angst vor ihm haben. Es ist eine enge Beziehung wie zwischen einem Vater und seinem Kind. Und das führt häufig dazu, wenn man sagt, es ist eine Beziehung wie zwischen Vater und Kind, dann denkt man sich, ja, bist wie der Vater. Ich weiß nicht, vielleicht wart ihr alle in der Kindheit besser als ich, aber den Kindern fehlt manchmal ein bisschen der Respekt vor den Eltern oder die Ehrfurcht vor den Eltern. Das färbt ganz oft auf die Christenheit ab, dass wir denken, ach, das ist ja unser lieber Daddy, das ist der Hippie, das ist der Bro vielleicht. Und so wird Gott bezeichnet. Also man geht ganz, ja, ganz läppsch, würde man vielleicht sagen, mit dieser Beziehung zu unserem Vater um. Aber die Beziehung zwischen mir und Gott, dass er mein Vater ist, diese enge Beziehung bedeutet nicht, dass wir mit ihm umgehen dürfen, wie wir wollen. Es gibt uns nicht das Recht, ihn zu behandeln wie ja, so ein Kumpel. In 1. Petrus 1, Vers 17, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, dort steht, und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, also hier auf dieser Erde, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. In der Schlachter steht in der Gottesfurcht. Hier sind beide Aspekte mit berücksichtigt. Wenn wir Gott im Gebet als Vater anrufen, das heißt, wir haben die Möglichkeit, ohne Furcht vor ihm im Gebet zu kommen, mit ihm zu reden, mit ihm zu sprechen, ihm alles anzuvertrauen. Er ist unser Vater. Aber solange wir hier auf dieser Erde leben, sollten wir an ein Leben in Gottesfurcht führen. Dazu fordert uns hier diese Bibelstelle auf. Gott möchte als Vater geliebt und gefürchtet werden. Und ich habe einen Prediger gehört, der hat gesagt, ich versuche es mal, Gottesfurcht in einem Satz zu beschreiben. Also was ist Gottesfurcht? Und ich finde, das hat so Züge, also dieser Satz könnte auch Paulus geschrieben haben, also mit ganz vielen Kommas. Der Versuch einer Definition von Gottesfurcht. Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit, verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles zu stellen. Also Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes. Gottesfurcht ist das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit. Gottesfurcht ist der Wunsch, ein Leben zu führen, das völlige Zustimmung bei Gott findet. Und Gottesfurcht ist, seinen Willen und seine Ehre über alles zu stellen, in unserem Leben. Tut sich die Frage auf, wie wird Gottesfurcht in unserem Leben sichtbar? Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das ist der Psalmist, der schreibt nicht ganz so lang wie Paulus oder wie hier in der Definition. Also Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Punkt. Also dann wäre die Predigt zu Ende. Ihr sollt das Böse hassen. Amen. Lasst uns gehen. 2. Korinther 7, Vers 1, Neue Genfer Übersetzung. So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt, und wollen in Ehrfurcht vor Gott, in der Schlachter steht, und wollen in Gottesfurcht ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Ein Leben geprägt von der Gottesfurcht ist ein Leben mit Abstand von dem Bösen. Abstand haben wir während Corona gelernt, aber nicht zwingend Abstand von dem Bösen. Aber ein Leben in Gottesfurcht ist Abstand von dem Bösen. Jetzt könntet ihr sagen, welche Auswirkungen hat das denn auf mein Leben? Also jetzt, wenn ich sage, ich bin gottesfürchtig, oder wie sieht man, dass ich gottesfürchtig bin in meinem Leben? Ich möchte einfach ein paar Beispiele nennen, woran man es erkennen kann. Noch an der Stelle sei gesagt, das ist ein Anfang einer Aufzählung. Und es fällt mir echt schwer, ich werde euch mit Bibelstellen bombardieren, ich werde nicht alle vorlesen. Aber wie gesagt, der Kofferraum ist gerade mal geöffnet, ihr könnt ihn zu Hause zu Ende aufmachen. Wie wirkt sich Gottesfurcht in meinem Leben aus? Ich muss mir die Frage stellen, als Kind Gottes, welches gottesfürchtig leben möchte, ich muss mir die Frage stellen, wie rede und kommuniziere ich? Psalm 34, Vers 14 steht, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Und Epheser 4, Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Es sind zwei Aufforderungen an uns als Kinder Gottes, wie unser Reden, unsere Kommunikation sein soll. Unser Reden sollte immer der Wahrheit entsprechen. Tut es das? Unser Reden sollte nützlich sein, zur Erbauung dienen. Nichts Böses, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Passen Kraftausdrücke oder Fluchen in ein gottesfürchtiges Leben? Diese Gedanken auszusprechen oder diese Wahrheit auszusprechen, fällt mir persönlich nicht leicht. Aber in der Bibel ist von leicht nicht die Rede. Es geht nicht darum, dass es einfach ist, bequem ist, dass es easy ist, sondern es geht darum, dass wir das befolgen, was Gott möchte. Deswegen muss ich mir als gottesfürchtiges Kind die Frage stellen, wie rede und kommuniziere ich? Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie gehe ich mit Sünde in meinem Leben um? Wir haben in 2. Korinther 7, Vers 1 gelesen, dass das Ziel von Gottesfurcht ist, dass wir uns fernhalten von all dem Bösen, fernhalten von dem, was uns beschmutzt. Praktisch gesehen heißt es, oder muss ich mir die Frage stellen, halte ich mich von bestimmten Orten, die mich zum Sündigen verleiten, fern? Und wenn ich ehrlich zu mir bin, dann weiß ich, wo meine Schwachpunkte sind. Wenn ich ehrlich zu mir bin, dann weiß ich, wo es vielleicht Orte in meinem Leben gibt, die mich dazu verleiten, zu sündigen. Und dies können auch digitale Orte sein. Wie ist mein Medienkonsum? Welche Zeitschriften und Bücher lese ich? Welche Filme und Serien schaue ich mir an? Welche Musik höre ich? Und wenn der Inhalt dessen nicht zu Gott passt, dann passt er auch nicht zu mir als einem Christen, der gottesfürchtig leben soll, der gottesfürchtig leben möchte. Und das hört sich jetzt alles sehr hart an und sehr direkt. Aber ich muss mir als gottesfürchtiges Kind die Frage stellen, wie gehe ich mit Sünde in meinem Leben um? Meide ich diese Orte? Wenn ich weiß, dass mich Dinge zur Sünde verführen, gehe ich da ganz nah dran, damit es noch keine Sünde ist? Oder meide ich diese Orte einfach grundsätzlich? Diese Frage sollten wir uns stellen. Ein gottesfürchtiges Kind wird diese Orte meiden. Dann das Nächste, ich lasse heute nichts aus. Wie kleide ich mich? Jetzt könnt ihr sagen, jetzt geht's aber los. Ne? Also erstmal meine Serie, mein Film, meine Musik, die ich höre. Jetzt redet er noch über meine Klamotten. Es ist ja nur eine Äußerlichkeit. Gott sieht das Herz an, wir sind aus Gnaden gerettet. Amen. Ich bin bei euch. Aber wisst ihr, die Äußerlichkeiten sind Gott auch nicht egal. Und das, was bei mir im Herzen ist, das ist das, was herauskommt. Ich kann nicht sagen, mein Herz ist voll Ehrfurcht vor Gott und ich benehme mich wie einer, in der Bibel sagt, der voll Frevel ist. Lasst uns 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10 lesen, auch aus der neuen Genfer Übersetzung. Und genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen oder kostspielige Gewänder auf sich aufmerksam machen, sondern sich dadurch auszeichnen, dass sie Gutes tun. Das ist der wahre Schmuck von Frauen, die sich zu Gott bekennen und ihn ehren. In der Schlachter steht, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Was ist der wahre Schmuck? Oder wie lebe ich als ein Kind Gottes, das sich zu Gott bekennt und ihn ehren möchte? Genauso, wie es hier steht. Und wisst ihr, es geht heute nicht darum, irgendeinen gesetzlichen Katalog aufzustellen. Es ist aber Fakt, dass echte Gottesfurcht Einfluss auf unser Äußeres hat und Einfluss auf unser Handeln hat. Und in diesen zwei Versen sind zwei Aspekte, die beleuchtet werden, und zwar, unser Äußeres soll anständig und unanstößig sein. Und das Zweite, unser Äußeres soll nicht zu auffällig oder zu teuer sein. Es geht hier nicht um Kleidungsvorschriften. Und wenn ihr diese Verse nochmal genau lest, dann werdet ihr keine Antwort auf die Frage, wie eng oder körperbetont darf meine Kleidung jetzt denn sein? Oder wie kurz oder lang darf der Rock oder die Hose sein? Wie tief darf das Dekolleté sein? Sind 100 Euro für diese Schuhe zu teuer? Darf ich das noch? Ist das noch verboten? Ist das schon Sünde? Dieser Vers, diese beiden Verse geben darauf keine Antwort. Und wisst ihr warum? Weil das die falschen Fragen sind. Gottesfurcht reizt die Freiheit nicht aus, sondern Gottesfurcht vermeidet alles, was ihn verunehrt. Ich tue das Ganze, ich bin gottesfürchtig, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Die Frage für mich ganz besonders und vielleicht auch für dich ist, habe ich Gottesfurcht und kann man das in meinem Leben erkennen? Hast du Gottesfurcht und kann man das in deinem Leben erkennen? Ein weiteres Erkennungszeichen ist, bin ich Gottes Wort gehorsam? In Jesaja 66, Vers 2 steht, dass ich auf Jesus sehe und zitter vor seinem Wort. Sein Wort ist mir heilig und das, was er mir sagt, das möchte ich in meinem Leben umsetzen. Gottesfurcht hat mit Ehrfurcht und mit Gehorsam vor seinem Wort zu tun. Lasse ich mich durch Gottes Wort korrigieren? Wie handle ich, wenn keiner zusieht? Gottesfurcht zeigt sich, wenn keiner zusieht. Ich bin nicht gottesfürchtig, wenn ich hier vorne rede und ihr mir zuhört, wenn ihr mich seht, wenn ich ein schickes Hemd anhab, keine zerrissene Hose, dann ist besonders für die ältere Generation alles in Ordnung. Das ist nicht Gottesfurcht. Gottesfurcht zeigt sich, wenn keiner zusieht, wenn du alleine bist. Wie handle ich? Wie fühle ich? Was denke ich, wenn gefühlt keiner zusieht? Und da musste ich an Josef denken, als die Frau von Potiphar versucht, ihn zur sexuellen Sünde zu zwingen, sage ich mal, da läuft Josef weg. Er flieht. Er rennt weg. Er bleibt nicht dort und sagt, das kriege ich schon irgendwie hin. Er läuft weg. Und in dem Moment, wo keiner zusieht, zahlt sich aus, dass er gottesfürchtig war. Bin ich ein Zeugnis auf der Arbeit? Gottesfurcht zeigt sich bei der täglichen Arbeit. In Kolosser 3, Vers 22 steht, dass wir dienen oder arbeiten sollen in der Furcht des Herrn. Das heißt, ich bin nicht verantwortlich gegenüber meinem Chef, sondern in allererster Linie bin ich als Kind Gottes verantwortlich gegenüber Gott. Und ich muss so arbeiten, als würde ich es für Gott tun, in der Furcht des Herrn. Können meine Arbeitskollegen und Klassenkameraden in meinem alltäglichen Leben sehen, dass ich ein Kind Gottes bin? Kann ich Gott aufrichtig dienen? Gottesfurcht ist die Voraussetzung für einen aufrichtigen Dienst für den Herrn. In Hebräer 12, Vers 28 steht, mit Ehrfurcht und Ehrerbietung zu dienen, dass er Freude daran hat. Also ich soll mit Ehrfurcht und Ehrerbietung Gott dienen. Dann hat er Freude an meinem Dienst. Es bringt nichts, wenn ich hier stehe und aus seinem Wort etwas vorlese. Es bringt nichts, wenn ich im Singteam singe und einfach nur so vor mich hinsinge. Es bringt nichts, wenn ich anderen von Gott erzähle oder vielleicht die Jugend-, Jungscher-, Teenie-Arbeit mache, einfach nur, weil ich Zeit habe und mir nichts anderes einfällt. Sondern das, was ich tue, muss ich in Ehrfurcht und Ehrerbietung tun. Das ist die Voraussetzung für einen aufrichtigen Dienst. Sind mir Gottes Gebote wichtiger als die Meinung meiner Mitmenschen? Gottes Furcht ist besser als Menschenfurcht. Es hört sich vielleicht gut an und sagt, ich muss jetzt nicht so darauf achten, was die Menschen um mich herum denken. Aber es geht darum, dass mir Gottes Meinung, Gottes Reden zu mir wichtiger ist. Höre ich auf Trend, Mode und Meinungsmache oder sind mir Gottes Gebote wichtiger? Bin ich demütig? Demut hat mit Mut zu tun. Gottesfurcht und Demut gehen Hand in Hand. In Epheser 5, Vers 21 steht, dass wir uns einander unterordnen sollen. Nicht Punkt, sondern da steht in Gottesfurcht. Das heißt, diese Triebfeder unserer Unterordnung soll die Gottesfurcht sein. Kann ich mich meinem Nächsten unterordnen? Bin ich Gott dankbar für Golgatha? Natürlich würde ich jetzt sagen, klar, danke Gott für Golgatha. Wir heute noch gehört, die drei Kreuze. Jesus ist für uns gestorben, Halleluja. Aber Gottesfurcht ist die Konsequenz der Dankbarkeit für das Kreuz. In der Bibel steht, wandelt gottesfürchtig, denn ihr wisst ja, wie teuer ihr erkauft seid. Das heißt, unser gottesfürchtiger Wandel ist die Konsequenz aus dem drüber nachdenken der Errettung. Das heißt, wenn wir uns bewusst werden, wie viel Gott für uns bezahlt hat, wie hoch der Preis ist, werde ich gottesfürchtig wandeln wollen. Wie drückt sich deine Dankbarkeit für das aus, was Jesus für dich getan hat, in deinem Leben und in deinem Handel? Bist du ein konsequentes Kind Gottes? Das heißt, führt diese Erkenntnis, dieses Verstehen, was Gott für dich bezahlt hat, dazu, dass du gottesfürchtig wandelst? Gottesfurcht ist der Schlüssel zu einem Leben, welches Gott gefällt und ihm verherrlicht. Gottesfurcht ist nicht Angst vor Strafe, sondern es ist ein Leben im Bewusstsein der Größe Gottes. Es geht um Achtung vor Gott und um Ehrfurcht vor ihm. Jetzt könntest du sagen, das ist schon sehr direkt, das ist sehr praktisch. Warum soll ich das Ganze tun? Weil es sich lohnt. Und in der Bibel gibt es ganz viele, echt mega viele Bibelstellen dazu, was der bekommt, der gottesfürchtig lebt. Und dann Psalm 112, Vers 1 aus der Elberfelder Übersetzung. Halleluja, glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der viel Gefallen an seinen Geboten hat. Glücklich ist der Mann, der den Herrn fürchtet. Möchtest du glücklich sein? Wir leben in einer Zeit, wo ganz viele, echt mega viele Menschen immer mehr und mehr unglücklich werden, weil ihr Glück von anderen Dingen abhängig sind, von Dingen, die beschränkt werden können, von Dingen, die mit einer Verordnung verboten werden können. Aber Gottesfurcht kann nicht verboten werden. Gottesfurcht ist etwas Persönliches. Und Gottesfurcht macht dich glücklich. In der Bibel gibt es echt viele Versprechen und Verheißungen für gottesfürchtige Kinder. Gott verspricht dem Gottesfürchtigen Erkenntnis und Weisheit. In Sprüche 1, Vers 7, das kennt ihr vielleicht im Zusammenhang mit der Ehrfurcht, da steht: Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Oder Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Die, die gottesfürchtig sind, werden weise sein, werden verstehen, was Gott an der einen oder anderen Stelle meint. Und denen wird Gottes Wort sich auch öffnen. Gott verspricht dem, der gottesfürchtig ist, Hilfe und Schutz. In Psalm 115, Vers 11 steht: Ihr, die ihr Ehrfurcht habt vor dem Herrn, vertraut auf den Herrn. Ja, er ist ihre Hilfe und der Schild, der sie schützt. Wir haben in der Anbetung gesungen im letzten Lied, dass Gott der Fels ist und die Burg ist. Aber das ist Gott nur für die, die ihn fürchten, die auf ihm vertrauen. Und nur wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt, kann er deine Hilfe und dein Schutz sein. Gott verspricht dem Gottesfürchtigen Unterweisung und Vertrauen. Ja, es hört sich nicht so mega an, Unterweisung. Aber wenn mir Gott Dinge aufzeigt, wenn Gott mich unterweist, es gibt keinen besseren Lehrer. Und er vertraut mir und es ist mir so wichtig geworden, ihr kennt Abraham und Lot, die sind zusammen ausgezogen, Lot ist mit Abraham mitgegangen, Abraham wurde von Gott beauftragt und dann waren die Herden so groß, dass sie sich teilen mussten. Lot hat geguckt, okay, was ist am besten für mich, für meine Schafe, wo ist gutes Land, da gehe ich hin. Und Abraham hat das andere genommen. Abraham war ein Mensch, der gottesfürchtig war. Lot war nicht gottesfürchtig. Er ist in die Stadt gezogen, erstmal an die Stadt, dann in die Stadt. Nachher saß er unter dem Tor, also unter dem Eingang, gehörte zu den führenden Männern dieser Stadt, die voller Sünde war. Und dann hat Gott einen Plan mit dieser Stadt. Und zu wem geht er? Geht er zu Lot oder geht er zu Abraham? Und ich fand, das war einfach ein Beweis dafür oder ein Nachweis, dass Gott mir vertraut, Dinge anvertraut, wenn ich ihn fürchte. Und wenn wir Gottes Stimme nicht hören, wenn Gott nicht zu uns spricht, dann liegt es vielleicht daran, dass ich mein Leben nicht in Gottesfurcht führe. Gott verspricht dem Gottesfürchtigen Beistand und Hilfe. Gott verspricht dem Gottesfürchtigen Zuflucht. Gott verspricht dem Gottesfürchtigen Erbarmen. Psalm 103, Vers 13 und 14. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ich fand das einfach so mega, dass es hier so klar geschrieben wird. Gott erbarmt sich über ihn, wenn wir ihn fürchten, weil er weiß, dass wir Staub sind. Du und ich sind Staub. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir vielleicht auch die Reaktion von Jesaja oder die Reaktion von Daniel oder von Johannes nachvollziehen, als sie Gemeinschaft mit Gott haben, als sie Gott begegnen, wie sie einfach nur fertig sind, weil sie wissen, dass sie Staub sind. Und Gott weiß es auch. Und wenn wir gottesfürchtig sind, dann wird er sich über uns erbarmen. Gott verspricht dem Gottesfürchtigen Barmherzigkeit. Lukas 1, Vers 50. Gott verspricht dem Gottesfürchtigen Segen, Psalm 115, 113 und vieles, vieles mehr. Ich möchte euch nicht weiter mit Bibelversen erschlagen. Ich möchte lediglich einen kleinen Einblick auf die Gottesfurcht geben. Gottesfurcht ist für Gott etwas ganz Wichtiges und Wertvolles. Es ehrt ihn zu sehen, dass seine Kinder ihn achten und ihn erkennen als der, der er ist, unser Herr und unsere Autorität. Gottesfurcht gibt ihm den Platz, der ihm zusteht und auf den er, unser Herr, Anspruch hat. Gottesfurcht wird in unserem Wandel, in unserem Leben sichtbar. Gottesfurcht drückt Abhängigkeit aus und gibt Gott die Ehre. Gottesfürchtige haben keine Angst vor Gott und werden von ihm, von Gott, reich belohnt. Lass uns unser Leben, unser Denken, unser Handeln prüfen, ob es gottesfürchtig ist. Ob wir dem nachkommen, was geschrieben steht über den, der eine Gottesfurcht hat, der das Böse versucht zu meiden, der von diesen Sachen flieht, der weggeht. Lasst uns unsere Motivation prüfen, warum und wie wir mit Gott leben. Lasst uns gottesfürchtig sein, denn das gibt ihm die Ehre. Ich würde sagen, wir stehen zum Abschluss auf. Wer möchte, kann beten. Und ich würde noch zum Abschluss beten.